HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Für uns geht es im Prinzip gerade um alles. Genauso wie für dich.
Das wird absoluter Horror. Das
ist total krank eigentlich so.
Und davor habe ich Angst.
Es wird natürlich behauptet, dass hier auf einmal das ganze Internet entkernt würde. Das ist völliger Quatsch.
Es ist im Internet ein leichtes, Urheberrechte zu verletzen, ohne dass man es überhaupt bemerkt.
Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine.
Es geht um die Beendigung der Ausbeutung der europäischen Künstler, die im Internet stattfindet. Wir reden hier von den großen US-Plattformen wie Google und Facebook.
Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.
Die Musikindustrie kämpft zum Beispiel gegen intelligente Software, mit der jeder im Netz Musik von Webradios mitschneiden kann, ohne dafür einen Cent zu zahlen.
Wir müssen die Urheber, die überhaupt für die Inhalte verantwortlich sind, die dort erzeugt werden, auch kämpfen und die auch so stellen, dass sie davon leben können.
Das ist alles nur geklaut.
Dann sind wir eben nicht nur bei der Frage, ist ein Lied geschützt oder nicht, sondern ist diese Meinung eigentlich noch genehm oder nicht?
Am Ende wollen ja beide dasselbe, dass weniger geklaut wird im Netz und mehr Geld ankommt auch bei Autoren, bei Journalisten, bei DJs, bei Fotografen. Umstritten ist, wie man das Ganze hinbekommt.
Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt.
Es ging um viel heute im Europaparlament, um sehr viel. Deshalb lief die ganze Debatte auch so hart und erbittert. Sogar der Begriff Zensur stand im Raum. Das europäische Urheberrecht soll endlich an die Realität des digitalen Zeitalters angepasst werden. Das geltende Recht ist 17 Jahre alt und da sah unsere Welt halt noch vollkommen anders aus. Google zum Beispiel hatte noch lange nicht die enorme Macht wie heute. Wie kann man diesen Giganten der Informationsverbreitung in seine Grenzen weisen? Kann man das überhaupt von Europa aus? Oder löst man damit in der kalifornischen Konzernzentrale nur ein müdes Lächeln aus? In Europa sind die Ängste groß. Autoren fürchten um ihr Einkommen, Verlage um ihre Existenz. Manche sehen gar die Demokratie in Gefahr. Wir wollen die Debatte heute mal ein bisschen versachlichen. Mein Text, mein Schutz, Urheberrecht im digitalen Zeitalter, so heißt es bei uns. Das Europäische Parlament hatte den ersten Entwurf des neuen Urheberrechts überraschend abgelehnt. Der wurde inzwischen überarbeitet und dann heute nun durchgewunken. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Diskussion. Malte Pieper zeigt uns, worum es genau geht.
Der Hintergrund der Neuregelung ist ein hehres Ziel. Ein Ziel, das auch von niemandem bestritten wird. Die Frage war in den letzten Monaten nur, wie kommt man dahin, dass man im Digitalzeitalter Künstler, Kulturschaffende und Verlage unterstützt. In einer Zeit, in der viele es für fast Gott gegeben halten, dass im Internet das meiste kostenlos zu haben ist. Mit anderen Worten, mit dem Gesetz sollen Autoren, Musiker und Fotografen fairer für ihre Werke entlohnt werden als bisher. Im Moment tauchen ihre Songs und Bilder ja zwar schon häufig weltweit im Netz auf, aber vor allem die großen Plattformen, also Google, Facebook und Co. verdienen durch daneben geschaltete Werbung. Die Künstler sehen von diesen zusätzlichen Einnahmen in der Regel keinen Cent. Das soll sich dadurch ändern, dass man europaweit das Urheberrecht auch im Internet durchzusetzen versucht. Jede größere Plattform, also in der Regel YouTube, Google oder Facebook, muss schon beim Hochladen prüfen, ob die Inhalte, die da jemand hochlädt, der Song beispielsweise, ob der urheberrechtlich geschützt ist. Und nur wenn die Plattform eine spezielle Lizenz oder Erlaubnis hat, darf das Werk dann beispielsweise bei YouTube erscheinen, erklärt der Mann, der den Gesetzentwurf federführend geschrieben hat, der CDU-Politiker Axel Voss.
Wir wollen keine Filter, wir wollen nicht zensieren, wir wollen überhaupt nichts blockieren, sondern wir wollen einfach nur, dass das Urheberrecht in der digitalen Welt auch entsprechend respektiert wird.
Geht es nach ihm und seinen Unterstützern, dann entsteht durch das neue Gesetz so viel Druck aus Europa, dass sich Google und Co. mit den Europäern zusammensetzen und eine Lösung für die Künstler suchen, etwa durch Verwertungsgesellschaften. Die GEMA ist so eine. Dann wäre das Ziel erreicht. Die Kritiker haben vor allem Probleme mit dem Weg dahin. Der Netzexperte der europäischen Sozialdemokraten Timo Wölken beispielsweise argumentiert so: Wenn plötzlich eine Internetplattform für alles urheberrechtlich haftbar ist, was auf ihr erscheint, wird sie sich sehr genau angucken, was die Nutzer da hochladen. Und da man das bei den ungeheuren Mengen nicht mehr per Hand machen kann, springen Algorithmen, sogenannte Upload-Filter, ein. Denn es sei klar,
das
Social-Media-Plattformen verpflichtet sind, Content, der hochgeladen wird, zu filtern. Und das ist genau das, was wir nicht wollten, weil wir befürchten, dass die so eingerichtete Filterinfrastruktur später auch für andere Dinge als nur Urheberrechtsverletzung verwendet wird.
Noch sind die beschlossenen Regeln aber mitnichten Gesetz. Auch der Teil, der Verlage und Journalisten schützen soll, in dem komplette Artikel nicht mehr einfach verlinkt werden dürfen, auch der ist nicht in trockenen Tüchern. In den nächsten Wochen folgt nun eine Art Vermittlungsausschuss. Vertreter des Europaparlaments verhandeln dann mit den Regierungen der Mitgliedstaaten sowie der EU-Kommission über den genauen Text. Gut möglich, dass sich dann noch etwas ändert. Vermutlich Anfang kommenden Jahres wird dann das Europaparlament abschließend noch einmal abstimmen dürfen. Für die Kritiker des neuen Urheberrechts ist das dann die letzte Chance, um es noch zu verhindern.
Also, dass bei der EU lange um neue Gesetze und Verordnungen gerungen wird, das sind wir ja gewöhnt. Aber beim Thema Urheberrecht scheint man sich ja wohl besonders schwer zu tun. Deshalb fragen wir noch einmal nach bei Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Warum läuft eigentlich diese Debatte so verbissen?
Weil wir es mit einer sehr langen Schlacht zu tun haben in diesem Bereich. Das ist eine Propagandaschlacht, die ihresgleichen gesucht hat zwischen Netzaktivisten, Medienanbietern, Künstlern, Komponisten, Autoren. Viele erinnern sich hier an die Lobbyschlacht zur Datenschutzgrundverordnung. Da sollte es ja um den Datenschutz gehen, der an das Internetzeitalter angepasst wird. Und das Gleiche ist jetzt mit dem Copyright passiert. Warum so verbissen? Weil es natürlich um den Konflikt zwischen alter und neuer Wirtschaft geht. Auf der einen Seite Kreative, die wollen, dass man zum Beispiel ihre Songs nicht illegal im Netz rumreichen kann. Auf der anderen Seite die Internetwirtschaft, verbunden mit Netzaktivisten, die eben vor dem Ende des freien Internets warnen. Und es sind zehntausende Protestmails eingegangen bei den Abgeordneten in den vergangenen Monaten. Das Ganze noch gefüttert durch eine PR-Agentur. Dahinter steht Google und Facebook. Es gab Drohungen auf beiden Seiten, zum Beispiel Karrieren zu beenden. Also eine harte Lobbyschlacht, so hart wie bisher nur geführt von der Waffenindustrie. Diesen Vergleich haben einige Abgeordnete heute gezogen.
Ja, und das Komische ist ja, dass Google und Netzaktivisten auf einmal in einer Seite sind, in einem Boot sitzen. Es heißt, beide Seiten haben mit Lügen und Halbwahrheiten gearbeitet. Der härteste Vorwurf ist eben das Ende des freien Internet. Wie realistisch ist denn diese Aussage, das Ende des freien Internet?
Ja, das Internet wird ja nicht abgeschafft, auch nicht durch ein neues Copyright. Das sagen natürlich diejenigen, die hier eine entschärfte Fassung dieses neuen Copyrights beschlossen haben, in dem es ja keine verpflichtenden Filter geben soll, in dem zum Beispiel möglicherweise ja nicht legale Dinge hochgeladen werden. Nur, man muss auch sagen, die Märkte haben sich verschoben, nicht die Regeln. Das ist eine Einsicht, die beide Seiten eigentlich teilt. Und auch die großen Internetplattformen sagen natürlich, der monetäre Nutzen liegt bei uns im Moment. Und die Gegenseite sagt natürlich, naja, wenn das so bleibt, dann können wir uns von der Musik, von den Filmen, wie wir sie kennen, verabschieden, dann wird es das in Zukunft nicht mehr geben. Also es gibt doch eine gewisse Grundeinigkeit, dass es nicht immer nur technische Entwicklungen geben kann, sondern eben, dass sich das Recht auch anpassen muss. Da haben sich auch die großen Unternehmen damit abgefunden. Die Frage ist, wie weit geht die rechtliche Anpassung?
Und wie wichtig ist es, dass es nun zu einer gesamteuropäischen Lösung kommt?
Das ist natürlich wichtig, weil es geht um einen Markt von 500 Millionen Menschen. Und wenn es darum geht, hier wirklich Internetplattformen zu zwingen, etwas zu bezahlen für die Inhalte oder eben zu vermeiden, dass Künstler leer ausgehen, dann geht das natürlich nur, je mehr Leute betroffen sind, je größer die Angebotspalette ist. Und darum wird dieses europaweite Copyright natürlich auf jeden Fall kommen.
Die sogenannten Upload-Filter sind heiß umstritten. Sie sind jetzt erstmal nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber die Kritiker sagen, wenn man die Plattformen zwingt, das Urheberrecht zu beachten, dann läuft es unterm Strich ja doch darauf hinaus und dann werden das die Firmen eben doch einführen, diese Upload-Filter. Was ist daran so schlimm?
Ja, klar ist, dass die Plattformen wie Google und Facebook auf jeden Fall in Zukunft dafür verantwortlich sind, was ihre Nutzer hochladen. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Also werden diese Unternehmen natürlich verhindern wollen, dass sie zu Strafzahlungen verdonnert werden. Das kann man, indem man auf technische Lösungen, Filterlösungen zurückgreift. Aber eine Verpflichtung dazu steht jetzt nicht mehr im Gesetz, soll da auch nicht hineinkommen, könnten aber trotzdem kommen, die sogenannten Filter. Ausweg, und darauf setzt eben auch die EU. Es werden Lizenzvereinbarungen ausgehandelt, mit YouTube zum Beispiel oder Google, dann könnten natürlich alle Angebote auch frei zu sehen sein, wenn entsprechend von vornherein dafür bezahlt wird.
Das heißt also, wenn gezahlt wird, ist das alles kein Problem. Und die Hauptkritik der Gegner ist ja nun, dass man das auch missbrauchen kann, dass Diktatoren und andere das sozusagen auch einsetzen können und dass eben tatsächlich Inhalte unterdrückt werden könnten.
Ja, die Frage ist natürlich, warum sollte das in Europa passieren? Weil wir leben nun mal in einer europäischen Demokratie, in dem nicht einmal Ungarn oder Polen an diesem Internet so herumschrauben können oder wollen, dass auch sozusagen intellektuelle Meinungen und sonstige Dinge einfach unterdrückt werden. Bei diesem Gesetz, muss man es ganz klar sagen, geht es um Schriftstücke, zum Beispiel Artikel, die von Google oder anderen hochgeladen werden, ohne dass die Urheber davon etwas wissen oder dafür vergütet werden. Und es geht auch um andere künstlerische Leistungen. Weniger geht es darum, irgendwelche missliebigen Meinungen zu unterdrücken. Darum kann es überhaupt nicht gehen, denn hier geht es ums große Geschäft und nicht eben um eine ideologische Debatte jenseits des großen Milliardengeschäfts.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel, herzlichen Dank. Die Upload-Filter sind also ein ganz wichtiger Punkt in dieser Diskussion. Einerseits sollen sie das Urheberrecht schützen, aber sie können doch instrumentalisiert werden, sagen die Kritiker. Und das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Jutta Nieswand zeigt uns, was damit gemeint ist.
Grundsätzlich geht es bei den Upload-Filtern darum, dass eine Internetplattform sicherstellt, dass keine Inhalte auf ihre Seite hochgeladen werden, die urheberrechtlich geschützt sind. Das Wort Upload-Filter kommt allerdings aus der Internetgemeinde, die sich gegen die EU-Richtlinie zur Reform des EU-Urheberrechts wehrt, sagt Christian Sprang, Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Die sogenannte Upload-Filter-Regelung, die war nie eine, weil von Upload-Filtern nie etwas im Text der Richtlinie stand. Aber dieser Artikel 13, auf den sich die Diskussion bezog, der ist jetzt heute im Parlament in einer Kompromissfassung verabschiedet worden. Und vorher hieß es, die eben davon profitieren und Werbeeinnahmen dadurch erzielen, dass sie urheberrechtlich geschützte Werke von Nutzern auf ihre Plattformen laden lassen, ohne dann bisher die urheberrechtliche Haftung klar zu übernehmen.
Bisher hieß es daher in Artikel 13 des EU-Richtlinienentwurfs, dass diese Plattformen angemessene Maßnahmen zum Urheberschutz ergreifen müssen. Und die wurden in der Internetgemeinde als Upload-Filter zusammengefasst. Das heißt, Kreativschaffende sollten auch an den Inhalten verdienen, die von ihnen bisher kostenfrei im Internet zu haben waren. Schließlich steht hinter diesen Inhalten auch immer eine Leistung, sagt die Kölner Medienrechtsanwältin Renate Schmid.
Diese Leistung soll einfach auch respektiert werden, indem man demjenigen ein bestimmtes Honorar zugutekommen lässt. Dieses Honorar soll dann von der jeweiligen Plattform bezahlt werden, indem diese Plattform, bevor Inhalte hochgeladen werden, sich da versichert, dass eine Lizenz vorhanden ist oder eben dann mit dem Urheber eine Lizenzvereinbarung abschließt.
Die Frage ist bloß bei der Fülle der Daten im Internet, wie das umgesetzt werden könnte, sagt sie, und wie sich eine Zensur vermeiden lässt, dass unangenehme Inhalte dann nicht mehr hochgeladen werden mit der Begründung, die Urheberrechte seien nicht geklärt. Darüber hinaus haben viele die großen Internetplattformen im Vorteil gesehen, weil die sich teure Upload-Filter leisten könnten. Allerdings wurde im Entwurf, der heute im EU-Parlament beschlossen wurde, schon darauf eingegangen.
Es hat Änderungen gegeben dahingehend, dass kleine Unternehmen zum Beispiel von diesem Upload-Filter ausgenommen sind. Auch Wikipedia als, ich sag mal, gemeinnütziges Online-Lexikon soll auch davon ausgenommen sein. Also man hat da schon Modifikationen gemacht im Hinblick auf die Kritik, die es gegeben hat. Aber am Grundsatz ändert das natürlich nichts.
Und auch die angemessenen Maßnahmen stehen so nicht mehr im Text, sagt Christian Sprang vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Damit heißt es zwar nach wie vor, dass die Plattformen für urheberrechtliche Verletzungen haften, aber wie sie das sicherstellen müssen, das dürften voraussichtlich die Gerichte in Einzelfällen entscheiden. Dabei operieren viele Plattformen sogar schon mit Upload-Filtern.
YouTube bietet derzeit schon den Rechteinhabern an, dass sie sich verifizieren können als Inhaber dieser fraglichen Rechte und dass sie dann die Wahl haben, wenn der Filter von YouTube merkt, da kommt jetzt wieder dieser Filmausschnitt, dann kann der Rechtsinhaber vorher festlegen, ob der Upload geblockt werden soll, ob der Upload erfolgen soll, aber automatisch Werbung dazwischen geschaltet wird, an deren Erlösen dann der Rechtsinhaber partizipiert. Oder welche andere Lösung er da gerne hätte, wie mit seinem Inhalt umgegangen wird.
Ob das schon das Modell für die Zukunft ist, wird sich noch zeigen müssen.
Uploadfilter, ein Begriff, über den noch viel gestritten werden wird. Auch in dieser Sendung wollen wir uns ein paar kleine literarische Pausen gönnen. Die sind natürlich urheberrechtlich geschützt, das wissen wir, und deshalb zahlen wir auch jeden Tag dafür, dass wir es weiter verbreiten, im Gegensatz eben zu vielen Online-Medien. Wir hören nun ein paar Ausschnitte aus dem neuen Krimi von Christoph Peters, mit dem werden wir später noch reden in dieser Sendung. Sein neues Buch heißt Das Jahr der Katze. Es führt uns in die bizarre japanische Unterwelt, die noch immer die Tradition der Samurai-Zeit beschwört, auch wenn deren goldene Zeit längst der Vergangenheit angehört.
Wenn du willst, bist du um 23:30 an der Tankstelle Spanischer Allee. Nachdem der Satz zusammen mit Onishis Nummer auf dem Display ihres Telefons erschienen war, hatte Nicola den Fernseher ausgeschaltet und war in die Küche gegangen. Lediglich aus dem Bedürfnis, sich zu bewegen, nicht um dort etwas Bestimmtes zu tun. Unmittelbar zuvor war in einer grellen Computeranimation die Magmablase unter dem Yellowstone-Nationalpark explodiert. Aschewolken und eine monatelange Sonnenfinsternis hatten die gegenwärtige Welt in den Untergang gestürzt. Im Nachrichtenticker war gemeldet worden, dass die Berliner Polizei Waffen und Sprengstoff bei einer rechtsextremen Splittergruppe gefunden hatte und einen Zusammenhang mit der aktuellen Mordserie an vietnamesischen Geschäftsleuten im Osten der Stadt vermutete. In Nicola hatten sich gegenläufige Empfindungen überlagert. Aufregung, die an Glück grenzte. Schmerz über verschiedene Abschiede. Staunen. Beim Gedanken an Yukis Tod waren ihr Tränen in die Augen gestiegen, denen sich jedoch keine Beachtung geschenkt hatte. Im ersten Moment war sie sicher gewesen, Onishi würde sie irgendwohin mitnehmen. Im nächsten dachte sie, dass er sie ebenso gut erstechen, erschießen, aus dem fahrenden Wagen stoßen konnte, weil sie zu viel wusste oder weil er ihr Verhalten ihm gegenüber nicht respektvoll genug fand. Sie zog das Messer mit der langen, schmalen Klinge aus dem Block, das Yuki, bevor er ermordet wurde, manchmal benutzt hatte, um ihr Bewegungsabläufe für die Selbstverteidigung zu zeigen, bildete sich aber nicht ein, dass sie damit gegen Onishi eine Chance hätte. Trotzdem spürte sie keine Angst. Seit Onishi in der Frühe weggegangen war, hatte sie allein in ihrer Wohnung gehockt und darauf gewartet, dass es dunkel wurde. Die Welt, in der sie die vergangenen 24 Monate zugebracht hatte, existierte nicht mehr. Eine andere, in die sie hätte zurückkehren können, gab es nicht. Sie hatte keine beste Freundin. Und ehe sie wieder zu ihrer Mutter nach Boppard zog, ließ sie sich lieber von einem Japaner abknallen, der zumindest darauf achten würde, dass es nicht wehtat.
Ein Ausschnitt aus dem neuen Krimi von Christoph Peters, erschienen bei Luchterhand. Mein Text, mein Schutz, Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Die Verlage machen auch kräftig Druck bei diesem Thema. Sie kämpfen gegen sinkende Auflagen der gedruckten Bücher. Die E-Books können das alles nur teilweise wieder auffangen. Helge Malchow ist Verlagsleiter bei Kiepenheue und Witsch. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig es für seinen Verlag eigentlich ist, was da gerade in Brüssel und in Straßburg diskutiert wird.
Also die Wichtigkeit kann man gar nicht übertreiben, sondern bei dem, was dort jetzt zur Debatte steht, geht es ums Eingemachte für die Buchverlage in Deutschland. Und nicht nur für die Buchverlage, sondern auch für die Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Denn es geht im Kern darum, dass wir die kulturelle Vielfalt, die kulturelle Qualität von Büchern und Inhalten nur garantieren können, wenn die Urheber, sprich die Autoren, für ihre Arbeit entsprechend entlohnt werden. Denn es geht bei diesen geistigen Leistungen, die sie erbringen, um ihr Eigentum. Und alle Rahmenbedingungen, die diese grundsätzlichen Voraussetzungen nicht berücksichtigen oder erschweren, werden dazu führen, dass die Qualität von Buchinhalten, auch die Qualität geistiger Leistungen im Journalismus, in der Literatur, egal auf welchem Feld, nachlassen werden. Und damit übrigens auch die Attraktivität von Veröffentlichungen im Netz.
Das heißt, Sie befürchten, die Qualität auch der Veröffentlichung Ihres Verlages könnte abnehmen, je nachdem, was da heute entschieden wird. Warum ist das voneinander abhängig?
Weil Qualitätsautoren ihre Arbeit nur fortsetzen können, wenn sie für die Arbeit, die sie leisten, entsprechend honoriert werden. Und die Honorierung besteht darin, dass sie ihre Bücher vermarkten können und die Erträge, die aus dieser Vermarktung entstehen, bei ihnen landen. Andernfalls geht es zurück zum Taxifahren.
Manche Autoren beklagen, ihre Rechte würde unter den Tisch fallen und die Rechte der Verlage hätten viel mehr Gewicht in der Diskussion. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube auch nicht, dass das Autoren in der Öffentlichkeit vertreten, die Erfahrung haben mit seriösen Buchverlagen. Wir müssen ja unterscheiden, was die Abstimmung heute im Europaparlament betrifft. Das eine ist die Frage der grundsätzlichen Urheberrechtsbetrachtung in Bezug auf die digitalen Plattformen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben und in denen leider permanent Umsonstkultur praktiziert wird, indem dort Inhalte hochgeladen werden, die urheberrechtlich geschützt sind und bei denen dementsprechend, wenn sie gelesen werden von Verbrauchern, kein Pfennig mehr beim Autor landet. Das ist der eine Vorgang. Das andere Thema ist VG Wort und das heißt die Beteiligung von Verlagen an den Leistungen der Autoren, also dass auch die Verlage einen Teil der Urheberrechte mit verwerten können. Das heißt, der Hintergrund dieser Aufteilung in der VG Wort und der kollektiven Einnahmen und Verteilung dieser Einnahmen ist, dass es eine intensive Zusammenarbeit vom Lektorat über die Vermarktung von Büchern gibt, ohne die die Bücher von Autoren auf dem Markt und in der Öffentlichkeit gar keinen Erfolg erringen können.
Das heißt, Sie sehen gar keinen Widerspruch zwischen den Interessen der Autoren und denen der Verlage?
Da sehe ich keinen Widerspruch, aber auch alle Autoren, mit denen der Verlag Kiepenheuer & Witsch seit Jahrzehnten zusammenarbeitet, sehen darin keinen Widerspruch, sondern sie sehen das in dieser Konstruktion der VG Wort, die seit vielen Jahrzehnten existiert, erfolgreich existiert, überhaupt erst eine Garantie dafür entstanden ist, dass die Rechte der Autoren in der Öffentlichkeit, zum Beispiel gegenüber der Geräteindustrie und gegenüber den Bibliotheken und so weiter, machtvoll und wirkungsvoll durchgesetzt werden können.
Wie viele Mitarbeiter sind bei Ihnen denn mit der Verwaltung der ganzen Rechte beschäftigt? Ist das nicht ein undurchschaubares Durcheinander, wo dann doch nur ein paar Cent bei rumkommen?
Die Verwaltung der Rechte in unserer Lizenzabteilung ist ja nur ein Nebenaspekt dieses Vorgangs. Es geht um die Honorierung der Gesamtarbeit des Verlages bei der Entstehung und der Vermarktung von Büchern. Das heißt, jede einzelne Abteilung im Verlag, vom Lektor, der mit dem Autor zusammensitzt und mit dem Autor arbeitet, um den Text, den der Autor vorlegt, im Sinne des Autors noch weiter zu optimieren, bis zur Werbeabteilung, bis zur Herstellungsabteilung, bei der Auswahl des Covers, bei den Online- und Offline-Werbeaktivitäten, bei den Aktivitäten gegenüber dem Buchhandel, um die Bücher im Buchhandel richtig präsentiert zu bekommen. Alle Abteilungen in einem Verlag sind rund um die Uhr damit beschäftigt, das Werk eines Autors so optimal zu betreuen, dass sich am Ende ein Erfolg für den Autor und damit Ertrag für den Autor einstellt.
Wie sollte dann aus Ihrer Sicht ein zeitgemäßes europäisches Urheberrecht aussehen, wo die Qualität nicht beileidet?
Der Knackpunkt bei den Debatten, um die es heute im Europaparlament geht, der Knackpunkt ist einfach die Frage der Verantwortung digitaler Plattformen, denn es geht ja um die Neujustierung des Urheberrechts im digitalen Zeitalter. Also die Verantwortung digitaler Plattformen, das heißt der internationalen machtvollen Internetkonzerne, für die Inhalte, die sie über ihre Plattformen vertreiben und damit zum Leser transportieren oder zum Betrachter transportieren oder zum Zuhörer transportieren. In dieser Hinsicht ist Google oder wer es auch immer ist, ein Medium, das funktioniert wie ein Fernsehsender oder das funktioniert wie eine Zeitung oder eine Zeitschrift. Wenn eine Zeitung aus dem Buch eines Autors etwas abdruckt, muss sie dafür bezahlen. Wenn ein Radiosender aus einem Inhalt eines Autors zitiert und dieses sendet, muss er dafür bezahlen. Warum soll YouTube dafür nicht bezahlen? Und um dieses elementare Recht, auf dem gewissermaßen die europäische Kultur basiert, dass nämlich Künstler, Schriftsteller, Journalisten für ihre Arbeit honoriert werden, je nach dem Erfolg dieser Arbeit. Dieser Pfeiler muss auch im digitalen Zeitalter erhalten werden. Und die Plattformen im Internetzeitalter müssen begreifen, dass sie selbst die Verantwortung dafür haben, dass die Inhalte, die sie verbreiten, mit denen sie dann über Werbung Geld verdienen, honoriert werden müssen bei denen, die diese Inhalte geschaffen haben.
Also wenn Google Amerika ein Buch von Ihnen online stellt, ohne dafür zu bezahlen, sind Sie zurzeit völlig machtlos.
Ja, wir können anschließend dann dagegen vorgehen und verhindern, dass das weiter betrieben wird. Wir haben eine juristische Abteilung, die sich rund um die Uhr damit beschäftigt, illegales Auftauchen von Inhalten unserer Autoren aus den Netzen wieder herauszuklagen. Und wir erwarten, dass die Plattformen, die das betreiben, selber die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Inhalte, die sie vertreiben, nicht illegal, sondern legal sind. Das heißt, abgegolten werden bei den Autoren.
Wie wichtig ist es denn für Ihren Verlag, präsent zu sein bei Google, Facebook und so weiter?
Naja, also wie Sie doch selber wissen und wie jeder weiß, sind heute die digitalen Kanäle, die ich eben auch als Medien betrachte und die wir als Verlag als Medien betrachten, die stehen heute im Mittelpunkt der Lebenswelt unserer Gesellschaft und haben sich neben die analogen Medien gestellt. Und wenn dort andere Gesetze gelten sollen, wie in den analogen Medien, in denen seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten es gutes Recht und gute Pflicht ist, Autoren für ihre Arbeit zu bezahlen, dann bedeutet das, weil ein Großteil der Inhalte mittlerweile über die digitalen Medien verbreitet wird, ein erheblicher Einbuße und Einbruch von Honorierung für Autoren.
Manche Autoren sind auch frustriert, weil sie bei Verlagen nicht landen können. Sie werden immer wieder abgelehnt und es gibt immer mehr, die jetzt zum Selbstverlag übergehen und die sagen schon, ach, die Zeit der großen Verlage ist vielleicht auch bald vorbei, die brauchen wir gar nicht mehr im digitalen Zeitalter.
Das spricht jetzt nicht meiner Erfahrung. Also ich finde das nachvollziehbar und auch übrigens ein Zuwachs an Möglichkeiten für Autoren, wenn sie keinen Vertrag mit einem Verlag zustande gebracht haben. Diesen Weg der Selbstvermarktung zu gehen, das ist ja durch diese neuen technischen Möglichkeiten jetzt überhaupt erst möglich geworden. Und das ist eine riesige Welt, die da entstanden ist, die für uns als Buchverlage keine Feindeswelt ist, sondern ein Terrain, wo man immer wieder neue Talente entdeckt und im Übrigen die Autoren auch froh sind, wenn sie nach der Selbstvermarktung ein Angebot von einem Buchverlag bekommen, der dann die Verbreitung ihres Werkes auf professionelle Art und Weise mit größerer Effektivität in der Lage ist zu gestalten, als das ein Autor selber kann.
Das war Helge Malchow, Verlagsleiter bei Kiepenheuer und Witsch. Und wir schlagen noch einmal den neuen Krimi von Christoph Peters auf, Das Jahr der Katze. Wie ergeht es der jungen Frau aus Berlin in der Unterwelt von Tokio?
Überhaupt ist es nicht einfach, für eine junge Frau aus Deutschland in Tokio zu leben. Besonders mit einem japanischen Freund, der eine sehr traditionelle Einstellung hat. Man muss auch berücksichtigen, dass eine Tätigkeit, wie Onishi sie ausübt, viele Belastungen im Privaten mit sich bringt. Deshalb habe ich den jungen Männern immer gesagt, wenn sie zu mir gekommen sind, dass es einfacher ist, sie verzichten auf eine enge Bindung zu einem bestimmten Mädchen, bis sich ihre Stellung gefestigt hat, sowohl in ihrem Inneren als auch äußerlich. Ich meine damit nicht Enthaltsamkeit. Von Enthaltsamkeit bin ich wenig überzeugt, vor allem nicht für die, die anspruchsvollere Aufgaben zu erledigen haben. Wenn sie ganz ohne Frauen sind, baut sich eine Spannung auf, die dazu führt, dass sie unberechenbar werden in ihren Handlungen, für sich selber genauso wie für die anderen. Und das hat nichts mit der Art Unberechenbarkeit zu tun, die wir in jahrelanger Übung zu erreichen versuchen, damit der Gegner sich niemals auf unsere nächste Bewegung einstellen kann. Der Paarungstrieb bringt eine Menge Durcheinander hervor. Obwohl sie eigentlich erwachsen sind, machen die Leute sich zum Affen. Oder sie gefährden sogar ihre Gruppe. Insofern ist es nicht falsch, dass sie mit Frauen schlafen, aber besser mit solchen, die ein sachliches Verhältnis dazu haben. Dann findet eine Entlastung statt, ohne dass ihr Herz zu sehr beteiligt ist. Eine solche Beziehung muss nicht schlechter sein als andere. Gerade wenn die Frau Erfahrung im Umgang mit dem Temperament der Männer hat und weiß, wie man sie zufriedenstellt, ohne dass sie den Kopf verlieren, erfüllt es denselben Zweck wie eine Ehe. Nur, dass man sich nicht um Kinder kümmern muss.
Das war ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch Das Jahr der Katze von Christoph Peters. Und wir wollen doch jetzt mal hören, wie es eigentlich dem Autor des Buches so geht. Guten Tag, Herr Peters.
Hallo, guten Tag.
Sie sind erfolgreich als Autor. Stadtland Fluss ist von Ihnen, Ein Zimmer im Haus des Krieges. Auch den Rheingau Literaturpreis haben Sie schon bekommen, 99 Flaschen Wein. Wie viele sind davon noch übrig?
Nee, die sind schon lange alle. Ist ja schon ein bisschen her.
Das heißt, würden Sie heute, wenn noch eine übrig wäre, aufmachen, nachdem Sie gesehen haben, was da beschlossen wurde? Sind Sie zufrieden mit dem neuen europäischen Urheberrecht und der Diskussion darüber?
Ich würde wahrscheinlich keine Flasche aufmachen, aber ich glaube ganz grundsätzlich, dass dringend etwas geschehen muss mit dem Schutz von Urheberrechten von Autoren und dass das erstmal ein erster Schritt ist. Wie man das jetzt aber natürlich in konkrete Praxis und in konkretes Recht umsetzt, sodass dann tatsächlich von dem, was Google dann demnächst möglicherweise bezahlen muss, auch etwas bei den Zeitungs- und Buchverlagen und dann schlussendlich auch bei den Autoren ankommt, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Und das wäre eigentlich das, was neben dem Schutz des Leistungsrechts an sich als ideellem Wert natürlich auch wichtig wäre, denn man weiß ja längst, dass wahnsinnig viele Autoren und Journalisten in zunehmend prekären Verhältnissen leben und arbeiten und die großen Internetkonzerne, deren Angebot ja auf den Angeboten basiert, die Autoren machen, werden immer reicher. Insofern glaube ich, bei allem Respekt vor der Freiheit des Datenflusses wäre es schon schön, wenn da dann im Endeffekt für die Produzenten von Inhalten auch was bei rauskommen würde.
Also Sie schreiben ja recht erfolgreich dicke Bücher. Man geht entweder in den Buchladen oder man bestellt es bei Amazon, aber letztlich haben die meisten Ihrer Leser am Schluss das Buch tatsächlich in der Hand. Wie weit sind Sie denn betroffen von dieser Diskussion?
Natürlich bin ich jetzt als Romanautor oder Autor poetischer Texte nicht sehr davon betroffen, wie viel sozusagen davon verlinkt oder ausgeschnitten und weitergeteilt wird auf diesen und jenen Plattformen. Aber ich bin natürlich sozusagen indirekt davon betroffen, als Google zum Beispiel durch seine Auflistung dessen, was unter bestimmten Stichworten zu finden ist, Geld bekommt. Aber sie ihrerseits diesen Raum ja nur deswegen zur Verfügung stellen, weil alle möglichen anderen Leute diese Inhalte produzieren. Google ist ja sozusagen eine Art Hyperverleger, wenn man so will, der zwar nicht die Inhalte direkt bestimmt, aber von der Vermittlung und Weiterleitung der Inhalte profitiert, die andere Leute herstellen. Für uns als Romanautoren spielen da sicherlich eher andere Dinge eine Rolle, zum Beispiel, dass durch die Informatisierung der gesamten Veröffentlichungskultur Buchhändler, Buchhandelsketten sowas wie Flatrates für den Download auf die E-Books zur Verfügung stellen. Da bekommt man dann als Autor für einen downgeloadeten Roman, den derjenige dann irgendwie leihweise 2 oder 3 Wochen auf seinem Rechner hat, 2 Cent oder 5, wenn es denn so viel ist. Und da das alles so einfach heute möglich ist, führt natürlich dazu, dass insgesamt die Absätze für verkaufte Bücher irgendwie abnehmen. Und das endet dann sozusagen wieder auf meinem Bankkonto, wo dann eben von dem, was ich normalerweise für das einzelne Buch bekomme, so gut wie nichts mehr übrig bleibt.
Ich will Sie jetzt nicht nach dem Kontostand fragen, aber müssen wir uns Sorgen machen?
Ja, schon. Also jetzt, ich überlebe im Moment noch irgendwie und das ist auch irgendwie okay. Ich bin in einer ganz guten Situation jetzt noch. Ich mache das seit 20 Jahren und einige Bücher waren relativ erfolgreich und ich habe einen ganz guten Namen, aber ich weiß von vielen Kollegen auch gleichen Alters, die irgendwie genauso seit 20 Jahren gute Bücher schreiben, wo das immer enger wird. Und sicherlich hat das zum Teil auch damit zu tun, dass Bücher natürlich heute massenhaft über das Internet Secondhand gehandelt werden. Wenn ich früher ein antiquarisches Buch gesucht habe, dann musste ich zu meinem Antiquar gehen, dann hatte der das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht. Dann hat er das antiquarisch suchen lassen, dann hat es manchmal ein Jahr gedauert, bis er dann sagte, ich habe es irgendwo gefunden. Heute gebe ich dasselbe Buch im ZVAB oder bei Amazon ein und habe das irgendwie in 10-facher Ausführung zum Teil für den Portopreis plus 1 Cent. Und wenn ich diese Möglichkeiten habe und diese Möglichkeiten sind einfach für alle da und alle Leute wollen natürlich sparen, dann hat das indirekt über das Internet natürlich Auswirkungen auf die Verkäufe von Büchern zum normalen Ladenspreis über die üblichen Vertriebsketten, von denen dann im Endeffekt eben auch die Autoren leben.
Das heißt, Sie gehen bei jedem Buch, das Sie suchen, ins Antiquariat und in den Buchladen oder bestellen Sie auch im Internet?
Ich bestelle natürlich auch im Internet, was aber zum Teil auch einfach daran liegt, tatsächlich, dass ich bei Recherchedingen, wenn ich zum Beispiel ein Thema wie Sufismus recherchiere, dann ist 2 Drittel dessen, was dazu überhaupt auf Deutsch erschienen ist, im 19. Jahrhundert oder im frühen 20. Jahrhundert erschienen. Da gehe ich natürlich zu ZVAB, das ist ein Zusammenschluss von Antiquariaten, und finde dann unter Umständen einen Titel von 1920, wo ich früher keine Chance gehabt hätte, den zu bekommen. Wenn ich jetzt irgendwie ein normales belletristisches Buch kaufe, was noch im Handel ist, dann kaufe ich es normalerweise schon als richtiges Buch beim Buchhändler. Und zwar einfach deswegen, weil ich weiß, dass der Kollege genauso davon lebt, dass ich das kaufe, wie ich davon lebe, dass der das kauft. Und aber wie gesagt, es ist natürlich einerseits eben auch ein Segen. Ich will auch da nicht über all diese Dinge nur schimpfen. Ich kann heute Themen recherchieren mit Büchern, wozu ich vor 20, 25 Jahren kaum die Möglichkeit gehabt hätte, weil schon die damals noch gedruckten Kataloge, lieferbare Bücher auf Papier gar nicht alle Titel enthalten haben, die irgendwie jemals erschienen sind. Und wenn ich heute im ZVAB gucke, dann finde ich mutmaßlich fast alles, was in den letzten 150 Jahren irgendwie auf Deutsch erschienen ist. Und das ist insofern natürlich auch ein großer Segen.
Sie haben zum Beispiel mal ein Buch über Tee geschrieben, das Die wunderbare Bitterkeit. Da müssen Sie ja dann auch viel im Internet recherchiert haben.
Klar, auf der einen Seite habe ich im Internet recherchiert und dann finde ich irgendwie unter Umständen Informationen zum Beispiel darüber, wie im 18. Jahrhundert der Sencha in Japan entwickelt worden ist, auf der Homepage eines amerikanischen Teehändlers. Und wenn ich dann da wiederum Namen eingebe von jemandem, den ich da gefunden habe, der dafür maßgeblich verantwortlich war, dann finde ich vielleicht auf der nächsten Internetseite bei einem australischen Teehändler über die Figur dann wieder etwas. Oder ich gucke dann wiederum in den Büchern, die ich zum Thema Tee habe, ob ich da dann nochmal wieder etwas darüber finde. Also es ist natürlich heute für Autoren eine unglaublich komplexe Situation der Informationsbeschaffung, von dem, wie gesagt, vieles auch wahnsinnig hilfreich ist und Recherche Tore öffnet, die früher verschlossen gewesen sind. Dann habe ich Informationen aus Wikipedia, dann habe ich Informationen aus der englischen Wikipedia, dann habe ich da wiederum Dinge verlinkt hierhin und dahin. Das heißt, für einen Passus, der dann vielleicht 20 Zeilen im Endeffekt in meinem Buch ausmacht, habe ich ungefähr 30 Quellen benutzt. Die kann ich natürlich nicht alle ordnungsgemäß zitieren. Insofern würde ich auch immer sozusagen bei der Vergütung von Inhalten im Internet, wie die jetzt durch diese neue Richtlinie geregelt werden soll, das Stichwort der Verhältnismäßigkeit ins Spiel bringen. Also wenn Dinge nicht mehr findbar sind, weil schon drei Wörter irgendwie sofort bezahlt werden müssen, dann wird es natürlich auch schwierig. Aber das ist ja mal erstmal nur so eine Grundsatzentscheidung. Wenn man die dann jetzt in konkretes Recht umsetzt, müsste man eine Möglichkeit finden, sowas Ähnliches wie die GEMA oder die Verwertungsgesellschaft Wort oder Verwertungsgesellschaft Bildkunst eben auch für die Internetinhalte zu entwickeln, wo dann sozusagen der Pool der europäischen Verlage Leute hinsetzt, die dann besprechen mit den Leuten der Internetkonzerne, wie tatsächlich da von Verschlagwortungen, von Kurztexten angemessen an die Verlage bezahlt wird. Und das müsste man dann wiederum aufschlüsseln, so dass proportional zu der Häufigkeit, wie eben dann Verlage und Zeitungen und meinethalben auch Blogs da auftauchen, dass dann irgendwie ausgeschüttet wird. Bei der GEMA funktioniert das ja vergleichsweise gut, bei der VG Wort funktioniert es auch ordentlich. Warum sollten die Spezialisten des Internets, die in der Kontrolle der Datenflüsse ja noch viel größere Erfahrung haben, warum sollten die nicht in der Lage sein, das auszuzählen und die Gelder entsprechend zu verteilen?
Das heißt, auch Sie sind da zwiegespalten, wenn es um die Nutzung des Internets und die Urheberrechte geht.
Ich bin absolut zwiegespalten. Wie gesagt, ich glaube, in dem Moment, wo ein Autor auf eine traditionelle Weise einen Text herstellt, sei es für eine Zeitung, für ein Buch, für eine Anthologie, sollte er dafür, sobald dieser Text von irgendjemandem veröffentlicht wird, und da ist es relativ egal, ob das jetzt der Verlag ist oder ob das eine Internet-Homepage ist oder ein Blog, sollte er dafür irgendwie entsprechend entlohnt werden. Es gibt aber natürlich auch diesen anderen Bereich der Texte, die dezidiert schon fürs Internet fabriziert werden und wo die Autoren ganz andere Geschäftsmodelle entwickeln. Also Blogger, die dann eben sich quasi wie eine Zeitung schon wieder schlussendlich über Werbung finanzieren und die darauf angewiesen sind, dass sie möglichst viele Klicks kriegen und dass sie möglichst viel weitergeteilt werden. Das ist sozusagen ein anderes Geschäftsmodell. Wie man das dann im Endeffekt juristisch auseinanderklamüsert, dafür bin ich ehrlich gesagt in all diesen Fragen zu wenig bewandert, um dafür was Vernünftiges entwickeln zu können.
Aber wenn Sie sagen, für meine belletristische Literatur bekomme ich immer weniger Geld, Sehen Sie dann die anspruchsvolle Literatur in Gefahr?
Ich glaube, die anspruchsvolle Literatur ist zurzeit von vielen Seiten gefährdet. Dazu gehört sicherlich in erster Linie die Veränderung der Lesegewohnheiten und der Wahrnehmungsgewohnheiten durch das Internet, wobei das Internet natürlich inzwischen längstens auch Fernsehen einschließt. Also Netflix ist ja auch Internet, ist ja nicht mehr nur Fernsehen. Also YouTube, man sieht bei Jugendlichen, die Zeit, die damit verbringen, einen YouTube-Clip nach dem anderen und dann von dem auf den nächsten zu verlinken, dazu dann vielleicht noch irgendwie einen Chat mit irgendjemandem anderen zu machen. Das führt zu völlig veränderten Aufmerksamkeitsstrukturen, die natürlich einem derart ruhigen und langsamen Vorgang wie der Romanlektüre komplett entgegengesetzt sind. Da geht es eben darum, dass ich nicht auf den nächsten interessanten Hinweis gleich wieder draufklicke, sondern mich irgendwie jetzt mal für ein paar Stunden hinzusetzen, zu konzentrieren und nur dem Verlauf dieser Zeilen in diesem Buch zu folgen. Das muss man natürlich lernen und das muss man sehr früh lernen. Das ist sozusagen eine Tätigkeit, die auf Bildung in einem umfänglichen Sinne basiert. Und wenn ich schon in der Schule immer kleinere Texthäppchen vorgesetzt bekomme und dann meine Freizeit damit verbringe, alle möglichen Schnipsel audiovisueller Art in mich reinzupfeifen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Geduld und auch diese Fähigkeit, aus dem gelesenen Text einen inneren Film zu generieren, der dann genauso spannend ist wie das, was ich auf dem Bildschirm sehe. Diese Fähigkeit nimmt natürlich ab. Und insofern glaube ich schon, dass der Roman in gewisser Weise gefährdet ist. Aber möglicherweise wird er auch einfach überleben, weil es immer noch viele Leute gibt, die gerade durch die Zersplitterung in ihrem Alltag dann froh sind, wenn sie sich abends hinsetzen können und nicht von einem zum nächsten klicken und noch ein Bildchen und noch ein Filmchen und noch einer quatscht rein und dann habe ich noch eine Werbung und wenn ich da aus Versehen drüber wische, dann fährt auf einmal irgendwie ein bekanntes deutsches Auto durchs Bild und röhrt. Das will man dann irgendwann ja vielleicht auch nicht mehr, weil man einfach kirre davon wird. Also ich zumindest. Aber ich bin über 50, vielleicht ist meine Aufmerksamkeit auch einfach noch nicht dran gewöhnt und die, die jetzt damit groß werden, kriegen das alles hirnphysiologisch viel besser organisiert als ich.
Christoph Peters, herzlichen Dank. Und jetzt sollen Sie noch mal ein paar Cent verdienen sozusagen, denn wir zitieren einen weiteren kleinen Ausschnitt aus Ihrem Roman Das Jahr der Katze und auch dafür zahlt der Hessische Rundfunk ein paar Cent.
Ich werde sie mir anschauen in den nächsten Tagen. Nicola. Hauptsächlich wegen Onishi. Weil er ein sehr guter Schüler war. Und weil er wahrscheinlich demnächst eine Menge Ärger am Hals hat, wo es am Ende vielleicht auf jeden ankommt, der den Umgang mit einer Waffe beherrscht. Je nachdem, wie der Oyabun entscheidet, können sich auch für mich Schwierigkeiten ergeben, wenn sie erfahren, dass ich Onishi und seine Freundin unterstütze. Vielleicht müssen wir uns für eine Weile ins Hinterland zurückziehen. Nicht wegen mir, ich bin alt. Seit über 40 Jahren habe ich mich an keinem Kampf mehr beteiligt. Andererseits liegen gerade darin Möglichkeiten. Wenn man alt ist, sollte man erst recht darüber nachdenken, etwas Neues anzufangen. Im Grunde gibt es keinen besseren Zeitpunkt dafür. Alle Illusionen, dass man etwas zu verlieren hätte, sind weg. Die jungen Leute sollen ja immer an die Zukunft denken. Man sagt ihnen, morgen und in 20 oder 30 Jahren hätten sie Großes zu erwarten, deshalb müssten sie sehr vorsichtig sein und alle ihre Entscheidungen genau abwägen, besonders in Sachen Geld und Gesundheit. Dann kommt ein Tsunami oder der Lungenkrebs und die ganze Warterei war umsonst. Abgesehen davon ist nichts erbärmlicher als ein Großvater, der sein Leben lang Wege mit Herz gegangen ist und dann zu Hause vor der Glotze hockt und den Enkeln mit seinem jämmerlichen Gerede von den alten Zeiten auf die Nerven geht. Es wäre besser, so jemand hätte mit 20 aufrecht und bei klarem Verstand eine Kugel in den Kopf bekommen. Wenn man die 70 hinter sich hat, spielt es keine Rolle mehr, wann man drauf geht. Dann wird alles so einfach, wie es von Anfang an gewesen wäre, wenn man es mit den richtigen Augen betrachtet hätte.
HR2 Kultur, der Tag, mein Text, mein Schutz, Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Dass sich da was ändern muss, das ist klar, da sind sich auch alle einig, denn bei der jetzigen Rechtslage haben Otto-Normalbürger kaum eine Chance, sich gegen die großen Internetgiganten zu wehren und zu klagen. Thiemen Glatt mit ein paar typischen Beispielen.
Die Bilderfrage.
Eine Künstlerin aus Weimar klagt gegen Google, weil ihre geschützten Bilder als Mini-Abbildungen in der Suche erscheinen. Sie sieht darin eine Urheberrechtsverletzung. Google nicht. 2010 zog der Rechtsstreit bis vor den Bundesgerichtshof. Der entschied zugunsten des Suchmaschinenbetreibers. Die Frau hatte die Bilder auf ihrer persönlichen Website hochgeladen und Google sie von dort nur bezogen. Das könnte die Künstlerin aber mittels technischer Hilfe relativ leicht unterbinden. Mit anderen Worten, da die Künstlerin nicht Nein sagte, durfte Google von einem Ja ausgehen. Das Karlsruher Ergebnis, Klage abgewiesen.
Die Bücherfrage.
2005 klagte die US Authors Guild gegen Google. Ein Jahr zuvor war die Suchmaschine mit Google Books an den Start gegangen. Dabei setzte sich Google zum Ziel, Bücher aus aller Welt zu digitalisieren und ins Netz zu stellen. Der amerikanische Autorenverband sah darin eine Verletzung des Urheberrechts. Der Verband befürchtete, dass durch mehrere Anfragen bei Google ganze Bücher zusammengestellt werden könnten. Der Fall zog sich über 10 Jahre hin und ging bis vor den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Der wies die Klage, wie alle Gerichte zuvor, ab. Begründet wurde das mit dem sogenannten Fair-Use-Prinzip. Ein Prinzip, das in vielen englischsprachigen Staaten gilt und besagt, dass selbst eine bestimmte, nicht autorisierte Nutzung von geschütztem Material, wie zum Beispiel Bücher, erlaubt sein kann, wenn sie der öffentlichen Bildung und der Anregung geistiger Produktion dient. Ergebnis: Google und die Bildung gewannen, die Autoren verloren.
Die Musikfrage.
Die Google-Tochter YouTube sollte für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer haften. Das sah zumindest ein Hamburger Musikproduzent so und verklagte die Videoplattform, nachdem Songs einer seiner Künstlerinnen dort unerlaubterweise auftauchten. YouTube war sich keiner Schuld bewusst. Die Plattform versteht sich selbst lediglich als technischen Dienstleister. User können dort ihre Inhalte einstellen. Ob dabei das Urheberrecht verletzt wird, muss der User selbst wissen. Dafür sei das Unternehmen nicht verantwortlich. Der Produzent zog mit seinem Anliegen daraufhin durch alle Instanzen. Seit Mai dieses Jahres wird der Fall nun vor dem Bundesgerichtshof verhandelt. Das Oberlandesgericht Hamburg hatte die Klage zuvor abgewiesen. Nun müssen die Karlsruher Richter entscheiden, ob der Internetkonzern wieder einmal als Sieger den Gerichtssaal verlässt. Eine Entscheidung soll morgen fallen.
Bisher also bleibt der Eindruck, man kann die Internetgiganten mit juristischen Mitteln einfach nicht an die Kette legen. Sind die für nationales Recht einfach schon zu groß oder was läuft da schief? Stefan Niggemeier kann uns das beantworten. Er war lange Zeit Medienredakteur bei der FAZ und er ist Gründer des Online-Magazins übermedien.de. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Glauben Sie, das neue EU-Urheberrecht ist geeignet, um Google, Facebook und so an die Kette zu legen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das viele Probleme aufwirft, von denen Sie auch einige schon besprochen haben. Ich glaube aber auch, dass man so diese Frage stellen muss, was ist denn eigentlich gemeint mit an die Kette legen? Es ist so einfach, diese Diskussion zu führen im Sinne von, da sind böse Konzerne und die nehmen sich einfach, reißen nicht alles unter dem Riemen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich glaube, das wird so der Komplexität vieler dieser Fragen auch nicht gerecht. Also auch diese rechtlichen Fälle, die Sie gerade diskutiert haben, die sind halt wirklich knifflig. So die Frage, darf man so kleine Vorschaubildchen anzeigen? Das sind Fragen, die sich jetzt, glaube ich, nicht einfach darauf beschränken lassen, so die deutschen Gerichte sind nicht in der Lage, damit fertig zu werden, sondern wo deutsche Gerichte auf guter deutscher rechtlicher Grundlage auch sagen, nee, wenn der Urheber das hätte verhindern können und wenn es sich nur um ein kleines Vorschaubild handelt, dann gibt es eigentlich auch einen guten Grund, das so einem Suchmaschinenkonzern nicht zu untersagen.
Heute kommentieren Sie die EU-Urheberrechtsreform auch auf Ihrer Seite. Genauer gesagt, Sie kommentieren einen Kommentar der Süddeutschen Zeitung mit der Schlagzeile Verleumder im Dienst der Aufklärung. Das ist schon ein sehr harter Vorwurf. Wie kommen Sie darauf?
Ich ärgere mich. Ich ärgere mich darüber, wie die, nicht alle, aber viele deutsche Zeitungen kämpfen für dieses Leistungsschutzrecht, was sie haben wollen und was sie jetzt ja anscheinend auch bekommen in Europa. Weil ich das Gefühl habe, also die Argumentation der Verlage ist zu sagen, wir brauchen einen besonderen Schutz, weil wir leisten einen besonderen Dienst. Wir machen die Menschen klüger. Das ist eine wichtige öffentliche Aufgabe. Das würde ich unterschreiben. Ich habe nur das Gefühl, dass genau dieser Kampf für diese gute Sache oft mit ganz unlauteren Mitteln geführt wird. Und heute hat Heribert Prantl in der Süddeutschen einen Kommentar geschrieben, der meiner Meinung nach wirklich verleumderisch ist, weil er zum Beispiel einen Trick macht, dass er die Gegner dieser Novelle, die da diskutiert wurde in Brüssel und jetzt beschlossen wurde, zu Gegnern des Urheberrechts macht. Also so tut, so als wären die Leute prinzipiell dagegen, dass es ein Urheberrecht überhaupt gibt und als sei es nicht ein Streit über den besten Weg, es durchzuführen. Und den besten Schutz und die praktikabelsten Dinge. Ich bin selber Urheber. Ich habe natürlich ein großes Interesse daran, dass das Urheberrecht geschützt ist. Und viele Leute, die gegen diese Verschärfung jetzt waren, haben das auch. Das ist so ein Beispiel dafür, wo ich denke, also man kann da streiten, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Aber wenn gerade Zeitungen, die sagen, wir sind so wichtig und wir sind die Garanten für eine gut informierte Öffentlichkeit, wenn die diesem Anspruch nicht gerecht werden, das ärgert mich.
Also wir nehmen die Süddeutsche ja nur als Beispiel heute. Was passt Ihnen an dieser Diskussion über das Urheberrecht nicht? Was ist da die falsche Haltung der Verlage?
Also ich glaube zum einen, dass die Diskussion oft schon einen falschen Eindruck erweckt, nämlich so tut, als gelte im Moment noch gar kein Urheberrecht im Internet. Natürlich gilt das. Wenn jemand Inhalte von mir hochlädt, Inhalte hochlädt, die ihm nicht gehören, dann kann ich dagegen vorgehen. Dann ist das illegal und dann gibt es da Mittel und Wege. Das ist oft bestimmt unbefriedigend, aber erstmal ist das so, also dieser Gedanke, als ob, also die Süddeutsche nannte das heute so, als ob Autoren da enteignet und entrechtet werden. Nein, das ist erstmal nicht der Fall. Und ich glaube, dass das andere, was da passiert, ist, dass man dadurch, dass ich bin überhaupt kein Verteidiger von Google oder Facebook, ich habe gar keinen, also die sind groß genug, die können für sich selber reden.
Sie kommen in diese Rolle langsam, ja.
Ich komme in diese Rolle. Das Problem ist, dass ich glaube, dass diese Dämonisierung gar nicht gut ist. Ich habe ganz viel an deren Geschäftsgebaren auch auszusetzen. Aber man muss einfach auch anerkennen, weil diese Diskussion so geführt wird, als ob die sich was nehmen, was ihnen nicht zusteht. Und dann gehört halt schon dazu, zu der Geschichte auch zu sagen, dass zum Beispiel Verlage und Redaktionen und Medien sich ganz viel Mühe geben, dass Google und Facebook sich das nehmen können. Also die Seiten werden so optimiert, dass sie von Google auch besonders gut angezeigt werden, weil natürlich die Redaktionen was davon haben, wenn ihre Suchergebnisse gut bei Google auftauchen. Also richtig ist, Google verdient Geld damit, dass sie Anzeigen neben diesen Suchergebnissen einblenden. Aber die Verlage haben ja auch was davon. Sie bekommen halt also teilweise erheblich Traffic darüber, dass Leute irgendwelche Suchbegriffe eingeben und dadurch auf Artikel stoßen und dann auf Webseiten kommen von Verlagen, wo sie sonst nie gelandet wären. Und dieser zweite Teil der Geschichte fehlt irgendwie immer, dass natürlich Medien profitieren von Unternehmen wie Google.
Also man macht sich das zu einfach, wenn man sagt, Google ist alles schuld.
Ja, ich glaube, wie gesagt, es gibt ganz viel daran zu kritisieren. Ich finde es absolut bedrohlich, wie groß diese Unternehmen sind, welche Macht die haben. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, dass ich sage, es ist doch alles gut. Also, dass ein Unternehmen Marktanteil von ungefähr 90% hat, was so Suchmaschinen angeht, dass dieser Algorithmus als Blackbox ganz viel entscheidet, was kriegen Leute zu sehen und was kriegen Leute nie zu sehen. Das ist alles bedrohlich und das finde ich auch beunruhigend. Das ist aber, hängt aber erstmal nicht mit der Frage zusammen, ist dieses Geschäftsmodell an sich schon irgendwie was Verwerfliches zu sagen, man bietet diese Dienstleistung für Leute und sagt, die suchen nach Begriffen und Google zeigt ihnen, wo sie Artikel finden, nach denen sie suchen.
Na, dann schauen wir doch mal auf Ihr eigenes Geschäftsmodell. Sie wollen seriösen, anspruchsvollen Medienjournalismus im Internet anbieten. Wovon leben Sie?
Wir leben davon, dass uns Abonnenten bezahlen. Also wir haben ganz darauf verzichtet, dass wir Werbung haben auf unserer Seite, sondern wir bieten den Lesern an, sie können alle Artikel lesen, wenn sie 3,99 € im Monat zahlen. So ein ganz klassisches Zeitungs-Abo-Modell. Und weil wir dann, das ist dann so dieser Kompromiss, wir wollten dann nicht nur hinter einer Paywall sein, weil wir dachten, wir wollen andererseits auch möglichst viele Leute erreichen mit unseren Stücken. Deswegen sind nach einer Woche dann alle Artikel kostenlos zu sehen auch. Aber das ist unser Versuch, uns ganz unabhängig zu machen. Also wir machen Medienkritik und haben gesagt, die macht man am besten, wenn man nicht einen Verlag hinter sich hat und sofort irgendwelche Interessenskonflikte hat. Und wir lassen uns von unseren Lesern bezahlen. Das ist eigentlich die beste Art. Ich sag gerne gleich dazu, das ist nicht so einfach. Das ist auch noch ein weiter Weg. Aber wir haben bis jetzt 2700 Abonnenten. Das ist schon mal ein ganz guter Start.
Und wie gehen Sie mit Google um? Also zahlen Sie zum Beispiel an Google, damit Sie bei der Suche weiter oben landen?
Nee, ich glaube, das geht auch in der Form nicht. Das wäre ja, also außerhalb von gekennzeichneten Anzeigen fände ich das höchst beunruhigend, wenn das ginge. Also so undurchschaubar dieser Algorithmus ist. Ich hoffe, dass der sich nicht so austricksen lässt.
Aber Sie könnten ja auch eine Anzeige schalten bei Google, damit Sie da ganz oben bleiben. Ja. Dann zahlen Sie Geld und alles ist klar, man findet Sie sofort.
Das machen wir nicht. Wir hoffen da so ein bisschen darauf, dass die Leute uns interessant finden, uns dann weiterempfehlen. Also man gewinnt ja bei Google auch Sichtbarkeit dadurch, dass viele Leute einen verlinken. Google misst ja auf irgendeine undurchschaubare Art, wie glücklich Leute sind, die auf Links geklickt haben. Und das heißt, nein, wir geben da jetzt nicht besonders was aus. Wir schauen, dass wir da, dass wir unsere Überschriften halbwegs so machen, dass die vielleicht auch bei Google gefunden werden. Aber in Wahrheit ist auch das nicht unser Hauptinteresse, weil wir dann schon auch den Gedanken haben, wir wollen unsere Abonnenten und unsere Leser glücklich machen und nicht die Suchmaschine.
Aber Google ist für Sie dann Gegner oder Freund?
Beides. Also für uns ist er natürlich als ist er Freund insofern, dass wir hoffen, dass Menschen über Google uns finden, die jetzt nicht auf die Idee kämen, gezielt über medien.de in ihren Browser einzugeben. Also es ist natürlich immer wieder eine Quelle. Ich hoffe, dass Leute heute einfach nach Leistungsschutzrecht zum Beispiel gesucht haben oder EU-Urheberrechtsreform und über Google dann unsere Seite gefunden haben. Natürlich ist Google da ein Freund. Wie gesagt, das nimmt nichts von der Bedrohlichkeit, die ein solches Monopol hat. Und dieses Monopol liegt erstmal, ich glaube, im Suchmaschinenbereich gar nicht an irgendeinem unlauteren Verhalten von Google. Also da gibt es andere Geschäftsbereiche von Google, was so Android-Phones und sowas, Phones und sowas angeht, die sind sehr viel heikler. Aber das ist bedrohlich, aber ich glaube, dagegen vorgehen kann man nur an der Stelle, wo man merkt, dass ein Unternehmen dieses Monopol ausnutzt und unlauter ausnutzt. Und dann hoffe ich, dass da unter anderem die EU auch mit die Ersten sind, die sagen, dann gehen wir dagegen vor.
Sind die Entscheidungen von heute ein Schritt in die richtige Richtung?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es macht die Autoren nicht glücklicher und nicht reicher. Ich glaube, dass viele der Probleme, die Autoren und Urheber und Verlage haben, nicht wirklich mit dem zusammenhängen, was da diskutiert wird. Also ob man so eine Art Steuer jetzt einführt auf Verlinkungen. Ich fürchte, dass ein Großteil dieser Probleme damit nichts zu tun hat und damit auch nicht weggeht. Also so wie der Kollege es vorhin beschrieben hat, der Christoph Peters, der sagt, es ist natürlich für ihn auch viel leichter, Secondhand-Bücher zu finden, die man vielleicht früher nicht gefunden hätte und dadurch verkauft er vielleicht auch weniger neue Bücher. Das stimmt und das werden wir aber mit keinem Gesetz irgendwie verändern können. Also das Internet hat da diese ganze Industrie und die ganze Kultur auf den Kopf gestellt und
wir müssen nach Wegen suchen, wie wir da überleben. Vieles hängt auch einfach am Verhalten der Nutzer. Das ist also mein Versuch ja auch zu sagen, Leute, zahlt für gute Inhalte im Netz. Das braucht immer noch Überzeugungsarbeit. Ich glaube, dass das wenigste davon wirklich mit rechtlichen Veränderungen zusammenhängt und ganz bestimmt nicht mit dem, was da heute beschlossen wurde.
Stefan Niggemeier, Gründer des Online-Magazins übermedien.de. Vielen Dank. Mein Text, mein Schutz, Urheberrecht im digitalen Zeitalter. Auch ich habe heute als Urheber diese Interviews geführt und gearbeitet, aber Sie können sich das, wenn Sie denn wollen, gerne wieder und wieder anhören, weiterempfehlen, wenn Sie möchten. Die Wiederholung um 22 Uhr in HR Info oder den Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Sie müssen nichts dafür zahlen, denn Sie haben es ja mit Ihrem Rundfunkbeitrag finanziert. Dafür vielen Dank, schönen Abend noch.